Heute freue ich mich ganz besonders, dass du eingeschaltet hast zu der neuen Folge von Meditieren leicht gemacht. Denn mir persönlich liegt das Thema Depression sehr am Herzen. Und dadurch, dass du jetzt mit dabei bist, zeigst auch du Interesse und öffnest dich für das Thema. Und es ist so, so wichtig, wie ich schon in den letzten Folgen dieser Themenreihe gesagt habe, es ist so wichtig, dass wir dieses Thema nicht tabuisieren und dass wir sehr, sehr viele Menschen dafür sensibilisieren. Und ich denke, es bedeutet nicht nur mir sehr viel, dass du heute zuhörst, sondern vor allem den Menschen, um die es heute geht. Denn ich habe mir für die letzte Folge dieser Themenreihe überlegt, Geschichten von Betroffenen zu sammeln. Und dafür haben wir uns 5 Fragen überlegt, die wir an die Betroffenen, die sich freiwillig bei uns gemeldet haben, gestellt haben und ihnen somit die Möglichkeit gegeben zu erzählen, wer sie sind, wie sie es erlebt haben mit ihren Depressionen, wie sie da rausgekommen sind und was sie anderen Betroffenen oder einfach Menschen, die generell sehr offen sind für dieses Thema, mit auf den Weg geben möchten, auf ihren Lebensweg. Und ich werde heute nicht wirklich was selber sagen. Ich werde es nicht kommentieren. Ich werde nichts erzählen. Ich möchte wirklich diese Person, um die es heute geht, von denen einige anonym bleiben möchten, von denen andere aber auch namentlich genannt werden möchten, denen möchte ich einfach eben Gehör verschaffen und ihre Geschichten vorlesen. Und ich wünsche mir einfach, dass du keine Erwartungen hast, dass du einfach zuhörst, dass du nicht bewertest, sondern es aufnimmst, was diese Menschen teilen. Es sind sehr, sehr berührende Geschichten und ja, es ist nicht einfach, aber ich denke, dass wir auf diese Weise verstehen, was in Menschen mit Depressionen vorgeht, gerade wenn wir vielleicht in unserem Bekannten- oder Familienkreis Betroffene haben, dass wir dadurch, dass wir eben Geschichten wie die, die wir jetzt heute kennenlernen, dass wir sie kennenlernen, dass wir dadurch auch verstehen, wie wir mit Betroffenen besser umgehen, was wir als Außenstehende tun können, um ihnen ja eine gute Stütze zu sein. Und genau, ich werde also jetzt einfach vorlesen und euch mitnehmen in diese, ja, in Anführungsstrichen dunkle Welt, die aber auch zeigt, dass es doch auch Lichtblicke gibt und auch einen Weg daraus. Und wenn du dich bislang noch gar nicht mit dem Thema Depression auseinandergesetzt hast, magst du vielleicht auch noch in die anderen Folgen reinhören. Wir hatten ja auch ein wunderschönes Interview mit einer Betroffenen, mit der lieben Julia, die sehr, sehr bewegend und ehrlich und unglaublich, ja, emotional, aber zugänglich auch erzählt hat, wie ihre Welt, innere Welt aussieht. Wir hatten eine Psychologin, ich habe von meiner Geschichte erzählt und ich werde definitiv in Zukunft immer wieder über psychologische Themen sprechen, weil das Feedback von euch so unglaublich gut war und ich merke, dass es sehr vielen hilft und mir auch. Und ja, letztlich ist die Psyche ja das, was uns durchs Leben trägt, zusammen mit dem Körper. Und deswegen sollten wir uns davor nicht verschließen. Und jetzt hören wir erstmal die Geschichten von einigen wunderbaren Frauen. Und ich werde zu Beginn immer sagen, ob die Person genannt werden möchte, namentlich oder nicht. Und die genannt werden, die werde ich auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr sie mal vielleicht bei Instagram besuchen könnt, wenn ihr mögt. Beginnen wir mit Alina, die auch namentlich genannt werden möchte. Und die erste Frage, die wir ihr gestellt haben, war: Wer bist du und was ist deine Geschichte? Und das ist Alinas Geschichte. Ich bin Alina und 24 Jahre alt. Ich habe schon Depressionen und andere psychische Erkrankungen, seitdem ich 13 bin, und nun sind sie schon 11 Jahre Begleiter in meinem Leben. Ich habe leider viel durchgemacht, wenn man das so sagen kann. Und als ich die Diagnose Multiple Sklerose und Syringomyelie bekommen habe und dadurch alles verloren habe und berentet worden bin, wurden meine Depressionen immer schön gefüttert. Ungefähr vor einem Jahr wurde mir mal wieder alles zu viel und meine Eltern haben mich einweisen lassen, weil ich nicht mehr konnte, mir mein Leben schon irgendwie was wert war. Und das war der Moment, wo ich aufgewacht bin und mir klar wurde, ich muss was ändern. Ich war schon vorher in Therapie, aber erst dann konnte ich das alles zulassen und war bereit an mir und meinem Leben etwas zu ändern. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich lerne, dass es alles zu mir gehört und ich mich immer mehr akzeptiere und immer weitermachen werde. Frage Nummer 2, Alina, woran hast du gemerkt, dass du nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tiefer liegendes Problem hast? Ich habe es gemerkt, als die schlechten Phasen immer länger und schlimmer wurden. Das Schlimmste war eigentlich mit der soziale Rückzug und die Stimmungsschwankung. Ich war früher ein extrovertierter Mensch und plötzlich war ich introvertiert. Ich habe die Freunde und Hoffnungen alles und jeden verloren. Vor allem habe ich mich verloren. Es fühlte sich an wie ein schwarzes Loch, was meinen Lebensmut aufriss. Und das war der Punkt, wo ich wusste, jetzt muss ich was ändern. Ich hatte absolut keine Energie und keinen Antrieb mehr. Und es kamen unerklärliche Ängste dazu. Frage Nummer 3. Alina, was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren, zu heilen oder einen Ausweg zu finden? Ich habe erstmal aufgehört, mich selbst zu hassen für das, was ich bin und habe Verständnis für mich entwickelt. Ich habe akzeptiert, dass gute Phasen und auch schlechte Phasen dazugehören. Vor allem habe ich gelernt, dass ich Hilfe annehmen muss und möchte. Ich höre jetzt auf mich und mein Inneres. Es kamen in letzter Zeit noch viele schlechte Nachrichten und ich gehe gut damit um, kämpfe weiter und lebe mit den Depressionen. Die Diagnosen stehen zwar auf dem Papier, aber ich bin trotzdem ich und ich bin gut und genug so, wie ich bin. Frage Nummer 4. Alina, hast du heute Rituale oder Tools, die dir helfen, positiv, stark und wachsam durch dein Leben zu gehen? Ich habe mit Meditieren angefangen. Das Spirituelle hat mir sehr geholfen. Die Therapie, Spazierengehen, das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Ich habe jeden Tag 3 positive Erlebnisse gelesen und das am Ende der Woche oder an einem schlechten Tag gelesen. Vor allem hat mir auch geholfen, meine Gedanken aufzuschreiben. Frage Nummer 5. Alina, was möchtest du anderen Betroffenen auf ihren Weg mitgeben? Dass sie sich bitte nicht verurteilen oder bewerten sollen. Viele haben Angst vor Therapeuten, aber das ist ein Anfang, um einen Leitfaden zu bekommen. Mir hat es sehr geholfen. Die zweite Betroffene möchte namentlich nicht genannt werden. Daher ist der Name geändert. Wer bist du und was ist deine Geschichte? Mein Name ist Dora und ich bin 24 Jahre jung. Ich würde mich eigentlich als eine recht fröhliche Person beschreiben. Kaum zu glauben, dass ich vor einigen Jahren eine mittelschwere und kurz darauf später nochmal eine leichte Depression diagnostiziert bekommen habe. Meine Geschichte fängt schon in meiner Jugend an. Ich wurde seit der 6. oder 7. Klasse von meinen Mitschülern gemobbt. Leider Gottes immer von meinen Freunden. Ich wurde stets wegen meiner Person und nicht wegen meines Aussehens gemobbt. Es wurden mir immer wieder Sachen an den Kopf geschmissen wie »Du bist scheiße, keiner mag dich, bin nur wegen mit dir befreundet« oder sogar »Wir können dich ja anrufen und dann kannst du uns zuhören, was wir über dich reden.« Kinder können manchmal schon ganz schön ekelhaft sein. Irgendwann kam jemand dazu und sagte, man solle mich in Ruhe lassen. Mit dieser Person wurde ich über die Jahre sehr eng. Aber auch sie vollzog mit mir ähnliche Dinge. Sie zeigte mir immer und immer wieder, dass ich nicht viel wert bin und leicht auszutauschen. Immer wieder hetzte sie unsere kleine Mädelsgruppe auf mich mit den Worten, ich habe gerade keinen Bock auf die, lass mal alle sauer auf sie sein. Und zack, stand ich mal wieder alleine da. Woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ist, dass sie in einem Telefonat, was wir führten und nebenbei meine Katze ins Zimmer kam, wo ich kurzzeitig meine Katze begrüßt habe, so wie man es bei Haustieren mit der quietschenden Stimme so kennt, sagte sie zu mir, ich brauche mit dir nicht zu telefonieren, du hast mir eh nicht zugehört und legte auf. Ich mich entschuldigt und alles Mögliche. Daraufhin meldete sie sich später, ist wieder gut, sonst heulst du ja gleich noch. So ging es immer weiter, bis ich eines Tages an dem Punkt war, wo ich mein Leben beenden wollte. Ich recherchierte im Internet nach der schmerzlosesten Suizidart und suchte mir die entsprechenden Tabletten bei meinen Eltern aus dem Medizinschrank. Abends wollte ich diese dann nehmen, hatte jedoch zu große Angst und wollte nochmals eine Nacht drüber schlafen, in der Hoffnung, dass alles am nächsten Tag besser ist. Und so war es. Noch nie war ich so froh, dass meine Angst mir mein Leben gerettet hat. Warum ich auch bei diesen Menschen blieb? Zu dieser Zeit war sie meine einzige Bezugsperson. Ich hatte niemanden außer sie. Klar hatte ich Eltern und eine Schwester, aber zu dieser Zeit hatten wir keinen richtigen Bezug zueinander. Die Situation verbesserte sich jedoch und ich verdrängte somit nach und nach diese Erinnerung. Nach einigen Jahren, zu der Zeit war ich bereits mit meinem Mann zusammen, kamen die verdrängten Gefühle immer wieder hoch, sodass ich öfter anfing zu weinen und ich mich grundlegend sehr schlecht fühlte. Der richtige Höhepunkt kam jedoch nach dem Tod meines Vaters. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine gute Beziehung zu meinem Vater. Er war wie mein bester Freund. Jedoch bekamen wir uns vor seinem Tod sehr stark in die Haare und wir redeten mehrere Wochen nicht miteinander. Mein Vater war, seitdem ich ein Kind bin, Alkoholiker, jedoch keiner, der schlägt oder aggressiv ist. Im Gegenteil, ihm merkt man es nie an, bis auf die Flaschen, die man dann fand. Und dann kam der Anruf meiner Schwester, Papa liegt im Krankenhaus. Ich nahm die Situation nicht ernst, ich kenne es ja schon genug, wie häufig er im Krankenhaus war mit Gelbsucht. Jedoch war es diesmal anders, er lag bereits auf der Intensivstation. Ich durfte ihn besuchen und bekam ihm zwar vollgepumpt mit Medikamenten und kaum bei klarem Verstand, aber bei Bewusstsein mit. Das war das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe. Danach baute er immer mehr ab. Schon am nächsten Tag verlor er das Bewusstsein und innerhalb von 4 Tagen verstarb er. Ich war gerade mal 18 Jahre alt. Ich wohnte bei meinem Vater, sodass ich auf den einen oder anderen Tag ohne zu Hause war. Ich wohnte seit dem Streit vorübergehend bei meinem Mann und durfte danach auch bleiben. Er selber wohnte noch bei seinen Eltern, sodass die Situation sich schwieriger gestaltete. Zu meiner Mutter hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht gerade das beste Verhältnis und nein, sie wollte mich nicht aufnehmen. Sie ließ mich sozusagen in diesem Moment im Regen stehen. Ich gab mir jahrelang die Schuld an seinem Tod. Ich war diejenige, die ihm den Grund gab zu trinken. Und dass wir nicht wirklich im Guten auseinandergegangen sind, hat mich jahrelang fertig gemacht. Aber auch diese Gefühle konnte ich gut verdrängen und so klappte es auch ein paar Jahre. Dann fing ich an zu arbeiten und auch da geriet ich an sehr, Achtung ironisch, nette Kollegen. Zum Beispiel bekamen sie einen Streit mit meinem Mann mit und erzählten dann herum, dass es sie ja nicht wundern würde, wenn er mich schlagen würde. Oder auch bei kleinsten Aufgaben, was mir einfallen würde und so weiter. Das war der Punkt, an dem ich zusammenbrach. Ich wurde mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ich widerwillig des Arztes auf eigenen Wunsch entlassen. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich mir professionelle Hilfe suchte. Vor 2 Jahren verstarb dann mein Stiefvater mit nur 48 Jahren. Gerade habe ich ihn als Vaterbild in meinem Leben akzeptiert. Da verließ er mich wieder. Auch meine Mutter so leiden zu sehen und ebenfalls seine Tochter, die zu diesem Zeitpunkt gerade 18 war, zerriss mir mein Herz. Meine alten Narben wurden wieder aufgerissen und zack, war ich in meiner nächsten Depression. Woran hast du gemerkt, dass du nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tieferliegendes Problem hast? Ich glaube, den größten Teil meiner Geschichte beantwortet das. Aber grundsätzlich merke ich es an meinen irgendwann verstärkten Wut- und Tränenausbrüchen. Ich schlug um mich, fing an zu schreien. Auch mein Mann wies mich mehrmals darauf hin, mir Hilfe zu suchen und er unterstützte mich darin. Er war der Einzige, der mich nie als verrückt oder übertrieben abstempelte. Es ist langanhaltend. Es fühlt sich irgendwann an, als würde ich ertrinken. Das Land in Sicht, aber zu weit weg und keine Kraft mehr, um dort zu schwimmen. Ich hatte irgendwann den Punkt, dass ich nicht mehr konnte. Es fühlte sich so an, als gäbe es kein Ende. Was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren, zu heilen oder einen Ausweg zu finden? Auf jeden Fall fremde Hilfe und auch fremde Hilfe zulassen. Ich persönlich würde sagen, dass ich immer noch nicht ganz geheilt bin. Ich werde immer mein Päckchen tragen, aber mittlerweile stehe ich dazu und ich habe gelernt, dass es nicht nur mir so geht und fremde Hilfe zu brauchen nichts Schlimmes oder gar Verwerfliches ist. Mein Ausweg aus der Situation war mein Nervenzusammenbruch. Ich wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte dort redeten mit mir und sagten mir ebenfalls, ich solle mir Hilfe suchen. Sie selber boten mir an oder empfohlen mir, mich dort auch auf der psychischen Abteilung zu melden, damit ich dort stationär aufgenommen werden kann. Ich lehnte ab, bekam aber eine Liste mit Therapeuten, die Kassenpatienten behandelten und somit ging ich auf die Suche nach einer Therapeutin. Hast du heute Rituale oder Tools, die dir helfen, positiv, stark und wachsam durch dein Leben zu gehen? Ich habe gelernt, auf mein Gefühl zu hören und zwar richtig. Alles, was ich fühle, hat seine Gründe und ich selber möchte diese Gründe herausfinden. Also frage ich mich selber, warum fühlst du das? Warum geht es dir dabei schlecht? Oder warum tut dir das weh? Man kann es nicht immer sofort in allen Situationen, aber es hilft auch im Nachhinein, die Situation zu reflektieren. Ebenfalls mir Zeit für mich selber zu nehmen, meditieren, ein warmes Bad nehmen oder lesen. Einfach das tun, was der Körper gerade braucht, auch wenn es Reden ist. Man hat meist so viel Angst vor Ablehnung, aber in den meisten Fällen bekommt man keine. Man muss sich manchmal einfach trauen und sich Ziele setzen. Das hilft meist, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, auch wenn es mal nicht gut läuft. Was möchtest du anderen Betroffenen auf ihren Weg mitgeben? Sucht euch Hilfe, redet mit jemandem, der euch ernst nimmt. Und wenn es keiner in eurem Umfeld tut, dann gebt nicht auf und sucht so lange, bis es einer tut. Redet mit einem Arzt, mit mehreren oder mit einem Lehrer, Kollegen oder ruft bei der Krankenkasse an und informiert euch über Therapeuten in eurer Umgebung. Ihr seid nicht alleine. Auch wenn man das so oft glauben mag, ihr seid um Himmels Willen nicht alleine. Man braucht sich dafür nicht zu schämen, sich Hilfe zu suchen. Nein, ganz im Gegenteil, das zeigt Stärke. Jedes Leben ist es wert, gelebt zu werden, also macht das Beste draus, auch wenn ihr selber einen Umweg gehen müsst, um glücklich zu werden. Ihr könnt es. Es wird ein langer und steiniger Weg, aber es ist nicht unmöglich, ihn zu schaffen. Ihr werdet ihn schaffen, denn ihr seid stark, stärker als ihr denkt. Ich kenne euch nicht da draußen, aber ich glaube an euch. Ihr schafft das. Die nächste Betroffene ist Elisa und möchte auch gerne namentlich genannt werden. Elisa, wer bist du und was ist deine Geschichte? Mein Name ist Elisa und ich bin 24 Jahre alt. In den letzten Jahren sind bestimmte Gefühle und Gedanken immer mehr in den Vordergrund gerückt. Angefangen hat es mit den Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte immer das Gefühl, mich für andere verstellen, verändern zu müssen. Das kommt vermutlich vom Mobbing in der 6. und 7. Klasse. Diese Gedanken zogen sich durch die ganze Schullaufbahn. Nach 2 Jahren, in denen ich an einer Förderschule arbeitete, begann ich eine Ausbildung. In dieser Zeit wurde ich immer unglücklicher, weinte mich beinahe jeden Abend in den Schlaf und redete nach Jahren das erste Mal über meine Gedanken und Gefühle. Zu diesem Zeitpunkt ging ich das erste Mal zu einer Therapeutin und 2 Jahre, in denen ich im Krankenhaus als zu Hause war, begannen. Insgesamt verbrachte ich 10 Monate auf einer geschlossenen Station wegen anhaltender Suizidgedanken. Diese begleiten mich bis heute. Meine Diagnosen: Persönlichkeitsstörung Typ Borderline und eine Angststörung. Lange wurde ich allerdings auf eine Depression behandelt. Heute lebe ich seit 1,5 Jahren in einem Wohnheim. Ich habe noch einen sehr langen Weg vor mir, kann aber nach 3 Jahren wieder zumindest etwas positiv nach vorne schauen. Außerdem gehe ich regelmäßig zu einem Psychologen und meiner Psychiaterin. Elisa, woran hast du gemerkt, dass es nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tiefliegendes Problem ist? Ich selbst habe lange nicht erkannt, dass es ein tiefliegendes Problem ist. Ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut geht, ja, wusste aber durch mangelndes Wissen nicht, was los war. Erst meine Mutter und kurz darauf meine erste Therapeutin sahen das tiefliegende Problem. So fing dann die ganze Zeit an, in denen ich verstand, dass, aber nicht was, nicht in Ordnung war. Elisa, was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren, zu heilen, einen Ausweg zu finden? Akzeptiert habe ich meine Situation noch lange nicht. Ich denke heute noch sehr oft, dass ich nicht krank bin, sondern mich nur anstelle. Hört sich erstmal blöd an, allerdings habe ich in den Krankenhausaufenthalten so viele Menschen kennengelernt, die in meinen Augen, im Gegensatz zu mir, wirklich krank sind und Hilfe benötigen. Ich hasse mich für so vieles und kann die Krankheit nur schwer akzeptieren. Ehrlich gesagt habe ich noch keinen richtigen Ausweg gefunden, aber ich weiß, dass ich so viel Unterstützung wie nur möglich bekomme. Wer weiß, vielleicht finde ich meinen persönlichen Ausweg noch. Elisa, hast du heute Rituale oder Tools, die dir helfen, stark, positiv und wachsam durch dein Leben zu gehen? Rituale habe ich leider nicht, aber ich bekomme sehr viel Unterstützung und Verständnis. Das sind 3 ganz besondere Gruppen, die mir bei allem helfen und für meine Probleme da sind. Zum einen meine Familie und Freunde. Ich hatte bzw. habe noch sehr oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein und mich verstellen zu müssen. Deswegen verstehe ich nicht, wieso mich andere Menschen mögen. Bei ihnen aber gelingt es mir manchmal, diese Gedanken zu vergessen und ich zu sein, wobei ich manchmal nicht weiß, wer ich eigentlich bin. Zum anderen unterstützt mich das Wohnheim bzw. die Betreuer, teilweise auch die Bewohner. Ich bin sehr dankbar, hier wohnen zu dürfen. Hier wird mir ein ganz neues Lebensgefühl gegeben. Zum Schluss möchte ich unbedingt noch meine Futsalmannschaft erwähnen. Die Trainerinnen und Spielerinnen motivieren mich, pushen, begleiten mich und das Wichtigste ist, dass sie an mich glauben. Was möchtest du anderen Betroffenen auf ihren Weg mitgeben? Ich möchte anderen mitgeben, dass es sich immer lohnt zu kämpfen. Auch wenn man denkt, dass man keine Kraft mehr hat. Das denke ich selber zu Genüge. Ich habe mal gehört, dass solche Krankheiten, Schicksalsschläge nur wirklich den starken Menschen als Hürde gestellt werden. Das klingt so dahergesagt, aber ich glaube fest daran, dass dort etwas Wahres dran ist. Erst in Krisen merkt man, wie stark man eigentlich ist. Und das sollte man sich vor Augen halten. Wir schaffen früher oder vielleicht wie bei mir auch etwas später, den Ausweg zu finden. Außerdem möchte ich sagen, dass jeder Mensch wichtig ist, egal welche Krankheit er hat. Jeder Mensch ist gleich wichtig und wird gebraucht. Die nächste Betroffene möchte nicht namentlich genannt werden. Wer bist du und was ist deine Geschichte? Ja, wer bin ich? Ich bin eine glückliche 42-jährige Ehefrau und Mutter, die es trotz Depression und Zwangserkrankung oder vielleicht auch genau deswegen geschafft hat, ihren Weg zu finden und auch zu gehen. Woran ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt? Als ich 29 Jahre alt war, bin ich innerhalb von ein paar Tagen in einen heftigen Ausnahmezustand geraten. Auslöser war eine bevorstehende Abschlussprüfung. Der Druck von außen war sehr groß. Kollegen, Freunde und Familie meinten, ich würde das mit links schaffen. Nur ich fühlte mich so gar nicht danach. Und dann fand ich Aufgaben, die ich nicht konnte und ein Gedankenkreislauf setzte ein. Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht essen und mich auf nichts mehr konzentrieren. Und habe dann beschlossen, nicht zur Prüfung zu gehen. Leider wurde es danach nicht besser. Nun kam der Gedanke, versagt zu haben. Insgesamt 4 Tage habe ich nicht geschlafen, habe kaum etwas gegessen, habe literweise Mineralwasser getrunken und bin im Kreis durch mein Zimmer gelaufen. Den Kopf voller kreisender Gedanken. Meine Mutter war es dann, die die Reißleine zog und mit mir sonntags in die Notfallpraxis gefahren ist. Und von da an ging es dann direkt in die psychiatrische Klinik. Dort bekam ich dann ein Medikament und ich war in meinem ganzen Leben noch nie so dankbar dafür. Innerhalb kürzester Zeit wurden meine Gedanken wieder klarer. Wir vereinbarten mit dem Arzt, dass ich mich am nächsten Tag stationär aufnehmen lasse. Zu Hause bei meiner Mutter konnte ich seit 4 Tagen endlich mal wieder ruhig auf der Couch liegen und etwas essen. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen und begab mich am nächsten Tag in die Klinik. Ein harter und anstrengender Weg lag vor mir. Was hat mir geholfen? Welchen Ausweg gab es? 8 Wochen blieb ich stationär. Ich hatte viel Zeit, über mich nachzudenken. Zu meiner Depression entwickelte ich in der Klinik auch noch eine Zwangsstörung. Ich war geschockt über die Zustände in der Klinik. Zu 8 mussten wir uns eine Dusche und Toilette teilen und Menschen, denen es nicht gut geht, ist Hygiene und Sauberkeit manchmal egal. Ich konnte dann aber nur noch unter größter Anstrengung diese Dinge benutzen und entwickelte aufwendige Rituale. Ich war gefangen in einer Depression, in meinen Zwängen, die sich immer weiter auf andere Dinge ausweiteten und in einer großen Angst endeten. Aufgabe der Klinik war es, mich medikamentös einzustellen und so weit wiederherzustellen, dass ich in eine Tagesklinik entlassen werden konnte. Auch wenn viele gegen Medikamente sind, ich bin bis heute froh, dass es sie gibt. Denn komplett ohne, das habe ich schon mehrfach versucht, geht es mir nicht gut und ich könnte mein Leben nicht so führen, wie ich es jetzt kann. Nach 8 Wochen Tagesklinik und vielen Gesprächen mit Ärzten und Therapeuten war ich soweit, um in meinen Ausbildungsbetrieb zurückzukehren. Schon während des Klinikaufenthalts habe ich mir eine ambulante Therapeutin gesucht. Ich musste ja noch lernen, wie mit den Zwängen gut durch den Alltag zu kommen. Ich habe dann eine Verhaltenstherapie gemacht, erst einmal die Woche über einen Zeitraum von 2 Jahren und dann nach Bedarf so einmal pro Monat. Insgesamt war ich da 5 Jahre in therapeutischer Behandlung. Zusammen mit der regelmäßigen Einnahme von 2 Medikamenten ging es mir dann aber gut. Und erst nach dieser Erfahrung habe ich richtig zu leben angefangen. Die Prüfung habe ich dann 1 Jahr später bestanden. Ich konnte endlich bei meiner Mutter ausziehen in meine erste eigene Wohnung. Irgendwann lernte ich dann meinen jetzigen Mann kennen und lieben und ich zog zu ihm nach Düsseldorf. Ich machte aus meiner Depression und den Zwängen kein Geheimnis und erzählte ihm meine Geschichte und dass ich Medikamente nehme. Es war kein Problem für ihn. Nur nach einiger Zeit äußerte er den Wunsch, mich auch mal ohne Medikamente erleben zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich auch nur noch 20 Milligramm eines einzigen Medikaments. Ich war damit einverstanden, es auszuprobieren. Schließlich wollten wir auch mal ein Kind. Über einen Zeitraum von 3 Monaten fing ich nun an, das Medikament zu reduzieren, bis es dann ganz aus meinem Körper raus war. Das ging aber nicht lange gut und der Albtraum begann erneut. Gedankenkreislauf, Schlaflosigkeit, heftige Zwangshandlungen. Mein Mann wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich habe mich dann wieder selbst in stationäre Behandlung begeben. Ich bekam wieder Medikamente. Noch in der Klinik begann ich die Suche nach einem Therapeuten, was ja einige Monate dauern kann. Nach 4 Wochen wurde ich entlassen. Natürlich ging es mir noch nicht gut und die Zwänge waren sehr stark. Für meinen Mann war es sehr schwer zu verstehen, was in meinem Kopf los war. Aber er stand die ganze Zeit zu mir. Nach 5 Monaten Warten bekam ich endlich eine Antwort von einem Therapeuten, dass er einen Platz für mich hat. Wieder begann ich eine Verhaltenstherapie mit sehr gutem Erfolg. Bis heute, 4 Jahre nach der Therapie, kann ich mit meinen Zwängen sehr, sehr gut leben. Nach dieser zweiten Erfahrung war aber nun klar, dass ich die Medikamente nehmen muss. Natürlich dachte ich dann, dass ich damit nicht schwanger werden darf. Aber ich hatte eine ganz tolle Psychiaterin, die sich mit dem Thema Schwangerschaft und Antidepressiva beschäftigt hat. Zusätzlich nahm sie zu dem Institut Embryotox auf. Die haben sich auf Medikamente in der Schwangerschaft spezialisiert. Sie arbeiten mit erfahrenen Ärzten zusammen. Und die gaben dann auch grünes Licht für meine Schwangerschaft mit 2 Medikamenten. Ich durfte nur nicht stillen und das Neugeborene könnte anfangs Anpassungsschwierigkeiten haben. Daher entschied ich mich für eine Klinik mit Kinderintensivstation. Aber es lief alles gut und wir bekamen ein gesundes kleines Mädchen, das unser ganzer Stolz ist. Heute sind die Medikamente kein Thema mehr. Ich nehme sie einfach wie jemand, der ein Herzmedikament benötigt. Sie gehören halt dazu. Anderen Betroffenen möchte ich auf den Weg geben. Sobald ihr merkt, dass etwas nicht stimmt, geht bitte unbedingt zum Arzt und lasst euch helfen. Es gibt nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Und wenn es sein muss, geht in eine Klinik und sucht einen Therapeuten. Für mich gab es bis jetzt nichts Schlimmeres, als dass der Kopf verrückt spielt. Und wenn ihr es selbst nicht mehr könnt, lasst euch von anderen helfen. Glaubt an eure Wünsche und Ziele und auch wenn es hart wird, es wird auch wieder besser und leichter. Auch ein kleiner Erfolg ist ein Schritt nach vorne. Und nach der Dunkelheit werdet ihr nach und nach auch wieder Sonnenstrahlen sehen. Und allen Müttern und Frauen mit Kinderwunsch gebe ich mit auf den Weg. Gebt nicht auf, denn heutzutage ist ganz viel möglich. Wendet euch, wenn ihr unsicher seid, ob ihr mit euren Medikamenten schwanger werden könnt, an das Embryotox. Die kennen sich aus und helfen euch weiter. Habt Vertrauen, denkt positiv. Die nächste Betroffene möchte nicht namentlich genannt werden. Wer bist du und was ist deine Geschichte? Ich bin 36 und Mutter von 2 Söhnen. Ich habe selbst eine sehr schwierige Mutter-Kind-Beziehung genossen, sodass ich, als mein erster Sohn auf die Welt kam, nicht ganz wusste, was es heißt, plötzlich Mutter zu sein. Ich habe unbewusst die Fehler wiederholt, die ich selbst von meiner Mutter erlebt hatte, obwohl ich es so hasste. Ich habe Erwartungshaltung meinem Sohn gegenüber gehabt. Er musste funktionieren, am besten so, wie ich es wollte. Da ich eher unerwartet schwanger wurde, war ich maßlos überfordert mit der Situation, Mutter zu sein, da ich zu dem Zeitpunkt gerade eine Firma gegründet und mich selbstständig gemacht hatte. Dazu habe ich natürlich auch viele Ratschläge gekriegt von Menschen im näheren Umfeld oder Fragen wie, schläft er schon durch, lies mal das Buch, jedes Kind kann schlafen lernen. Eine absolut grausame Methode, die ich leider aufgrund der Ratschläge ausprobiert habe. Es waren ganz viele weitere Momente, die ich wahnsinnig bereue. Ich habe sogar eine Zeit gedacht, dass ich mit meinem Gefühlen dem Kind gegenüber etwas nicht stimmt. Heute weiß ich, dass es einfach an Unerfahrenheit, mein Mangel an Mutterliebe von damals, Mangel an Selbstliebe und Überforderung lag. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich habe mein Kind geschlagen. Es tut weh, das auszusprechen und auszuschreiben. Und mir tut es weh für mein Kind, was ich ihm damit angetan habe. Woran hast du gemerkt, dass du nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tiefer liegendes Problem hast? Als ich mir jedes Mal geschworen habe, es nie wieder zu tun, weil ich mich so schlecht und es mir so leid tat danach und es trotzdem wieder tat. Ich bin auch oft ausgerastet, da mein Sohn auch nicht der Pflegeleichteste mit einigen Baustellen in manchen Bereichen war. Das Paradoxe war, dass ich nie so sein wollte wie meine Mutter. Das habe ich mir schon früh als Lebensziel gesetzt. Dabei sah ich förmlich zu, wie ich zu dieser wurde. Es kamen sogar oft ihre Sätze aus meinem Mund. Ich habe immer in ihm einen Fehler gesucht. Heute weiß ich, dass ich erst das Problem in mir lösen musste, den seelischen Schmerz. Allerdings muss ich sagen, dass ich selbst nicht geschlagen wurde. Ich kann mich, warum auch immer, nur an bestimmte Momente aus der Kindheit erinnern. Es ist so, als hätte ich vieles verdrängt. Ich weiß es nicht. Was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren, zu heilen, einen Ausweg zu finden? Ich bin im Moment noch nicht mit der Heilung der Situation durch, beziehungsweise versuche ich mir gerade selbst zu verzeihen. Bei meinem Sohn habe ich mich da bereits entschuldigt und da er schon groß ist, mit ihm darüber geredet und ihm erklärt, dass ich überfordert gewesen war. Wir haben gemeinsam geweint und ich habe das Gefühl, dass es ihm nach dem Gespräch besser geht. Bei mir selbst ist das noch nicht ganz so. Es ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Aber unsere Beziehung hat sich enorm verbessert. Den Ausweg habe ich gefunden, indem ich vor Jahren mit einer Therapeutin darüber gesprochen habe und ihr damals offen erzählt habe, was ich tue. Die intensiven Gespräche mit ihr, andere Blickwinkel und große Arbeit an mir selbst haben Großes bewirkt. Hast du bestimmte Rituale oder Tools im Alltag? Ich höre viele Podcasts und lese Bücher. Ich bin auf einen Podcast von Gunda Frey gestoßen. Dieser Podcast ist für mich selber sehr wertvoll gewesen. Dein Buch, ja, wie ebenfalls. Ich habe da Parallelen gesehen zu meiner Kindheit und allgemein, ich wollte einfach daraus. Ich wollte nicht so eine Beziehung mit meinem Sohn, wie wir die hatten. Ich habe verstanden, dass nicht er das Problem ist. Was möchtest du anderen Betroffenen auf ihren Weg mitgeben? Bitte holt euch Hilfe und sprecht darüber. Nehmt euch Zeit für euch selbst, um zu verstehen, was da drin los ist, warum man das macht. Ich habe mich nämlich dabei ertappt, dass ich, wie damals bei Essstörungen, gegessen habe und mich selbst zu bestrafen versuchte, weil ich wusste, dass ich mich hässlich finden werde. So habe ich meinen Sohn manchmal geschlagen, um mich danach elend zu fühlen, die Kontrolle über mich selbst verloren zu haben. Denn das sind eindeutig Zeichen, dass in mir drin etwas nicht stimmt, aber die Erkenntnis kam erst später, als ich an dem Problem gearbeitet und angefangen habe, alles zu reflektieren. Holt euch Hilfe. Kein Kind hat es verdient, geschlagen zu werden. Die nächste Person, die nächste Betroffene ist Katrin und möchte auch gerne genannt werden. Ihren Instagram-Account findet ihr in den Shownotes. Wer bist du und was ist deine Geschichte? Ich heiße Katrin, bin 33 Jahre alt und komme aus der Nähe von Darmstadt und bin auf einem Bauernhof groß geworden mit zwei jüngeren Brüdern, wo Arbeit und Härte mehr Prioritäten hatte als Gefühle. Krank sein gab es und gibt es nicht, schon gar nicht psychisch. Jeder hat zu funktionieren, ohne die Arbeit kein Leben. Ich wollte aber nie leben, um zu arbeiten. Ich wollte Passion leben. Meine Denkweise traf regelmäßig auf Unverständnis. Heute arbeite ich in meinem ersten Lehrberuf als Buchhalterin. Nicht mein Traumberuf, aber was nicht ist, kann alles noch werden und es bringt viel für meine angestrebte Selbstständigkeit. Bin gelernte Sporttherapeutin und habe meinen eigenen Blog namens Sun Child Instinct. Ich war spätpubertierend, litt lange unter tiefliegender Traurigkeit bis zu meinem 18. Lebensjahr. Mein erster Suizidversuch folgte. Aber da wusste ich, dass es nicht nur Traurigkeit. Nach zwei weiteren der Erkenntnis, dass ich Hashimoto habe, die Diagnose kam mit 24, und dieses Sinnlosigkeitsgefühl davon, habe ich den Grund wenigstens vorliegen. Allerdings musste ich die Ärzte draufheben, dass sie bitte meine Schilddrüsenwerte kontrollieren, trotz meiner Vielzahl weiterer körperlicher Symptome, haben sie es nicht sehen wollen. Mit 25 traf ich den Mann, wie ich dachte, meines Lebens. Er hatte mit 26 Jahren die Diagnose Morbus Hodgkin erhalten und drei Jahre später Diagnose Rezidiv. Entschuldigung. Wir wollten im August 2016 heiraten, Mai 2016 die Diagnose, also alles absagen, was mir schwer zusetzte, weil ich nicht verstand, wieso immer ich, wir. Wir heirateten standesamtlich am 28.05.2016, damit ich mitentscheiden dürfte, falls die Stammzellentransplantation schief gehen würde. Und wir wollten ja eh heiraten. Also gab ich ihm damit auch nochmal die nötige Kraft für die folgenden 3 härtesten Monate seines, aber auch meines Lebens. Als alles so gut wie überstanden schien, bekam ich im September 2016 meine Galle entfernt nach wochenlangen Schmerzen und Fieber. Ohne Grieß oder Steine. Die Ärzte haben bis heute keine Ahnung, wieso. Ich schon. Psychosomatik. Meine Großmutter mütterlicherseits, mehr wie meine Mom, wie meine Mutter, erlag der Alkoholsucht. Sie verstand mich immer. Wir waren uns sehr ähnlich. Ende des Ganzen war dann das Eheaus im Dezember 2019, da mein Mann sich nicht therapieren lassen wollte. Er wurde spiel- und alkoholsüchtig. Aber das ist seines Erachtens nur meine Ansicht. Ja, die Angst spielt sehr mit. Im Juni 2018 entfernte ich mich vom Familienbetrieb und dem Negativen. Wieder Single, aber unendlich glücklich, stehe ich nun mit beiden Füßen fest am Boden, bin stärker, selbstbewusster und klarer denn je. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Hashimoto oder Hormonerkrankung zu helfen, versuche meine Passion zum Beruf zu machen und ich werde es auch schaffen. Woran hast du gemerkt, dass du nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tiefliegendes Problem hast? Ich habe den Sinn des Lebens nicht verstanden und kam aus diesem Dilemma nicht mehr heraus. Es durchzog sich derart durch jedes Lebensereignis, dass ich nichts mehr einen Sinn noch die Schönheit dieser Welt gesehen habe. Ich habe 3 Suizidversuche hinter mir, heute denke ich wegen Lappalien. Damals sah ich es eher als Erleichterung, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, wenn ich nicht mehr wäre. Was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren, zu heilen, einen Ausweg zu finden? Kurz und knackig, dass es keinen Sinn geben muss. Doch ich der Sinn sein kann in meinem Leben. Ich habe verstanden, dass meine Situation nicht an anderen Menschen, an mir oder dieser Welt, in Klammern Politik, Industrie, Ärzte und so weiter, liegt, sondern an meinen Hormonen und Gedanken und was ich ändern kann. Deshalb versuche ich auch anderen Menschen mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen, da ich über 10 Jahre in diesem Auf und Ab inklusive der Todesgedanken hing. Hast du heute Rituale oder Tools, die dir helfen, positiv, stark und wachsam durch dein Leben zu gehen? Ja, vieles, um ehrlich zu sein. Zum einen habe ich eine Morgen- und eine Abendroutine. Ich treibe mindestens 5-mal pro Woche Sport, ebenso Yoga und Meditation. Ich lese mehr, schreibe und nehme mir Zeit für mich. Ich distanziere mich von negativen Menschen und dazu gehören auch meine Familie, die ich nur noch dann sehe, wenn ich es möchte. Es ist mein Leben und ich kann über alles bestimmen. Auch eine große Erkenntnis. Meine Ernährung ist ziemlich strikt, aber ich spüre immer wieder, dass es mir gut tut. Ich trinke sehr wenig Alkohol, da dieser meine Phasen oft verschlechtert. Viel, viel, viel Natur und Berge, frische Luft und Genuss auf meine Art. Was möchtest du anderen Betroffenen auf ihren Weg mitgeben? Du bist ein besonderer Mensch. Du bist und du bleibst. Dein Schein kann dir niemand nehmen. Also nimm es dir auch selbst nicht. Diese Depression zeigt, dass du hochsensibel bist. Hochsensibel heißt hier nicht empfindlich, sondern du kannst Dinge spüren, die andere nicht fühlen können. Mache dir diese Gabe zunutze und lass sie scheinen. Wenn du nicht weißt, was dein eigenes Schein ist, dann mach dich auf die Suche. Nur du allein kannst es finden, niemand anders. Du bist stärker, als du denkst. Also zeige der Welt dein prachtvolles Schein. Die nächste Betroffene möchte namentlich genannt werden. Das ist Maria Grazia und den Instagram-Account findest du in den Shownotes. Wer bist du und was ist deine Geschichte? Mein Name ist Maria Grazia und ich bin Mama von 2 Kindern, bei denen ich mir fest vorgenommen hatte, alles anders zu machen. Nicht, weil ich eine schlechte Kindheit hatte, sondern weil ich sehr streng erzogen wurde und bei uns die Regeln über der Liebe standen. Rückblickend und nach langer Reflexion habe ich erst vor kurzem festgestellt, wie sehr meine Kindheit mich geprägt hat. Mein Vater war ein Tyrann, der seine Macht- und Kontrollsucht gerne an mir ausgelebt hat, während meine Mutter von Panikattacken, Angstzuständen und Depressionen gesteuert wurde. Vor allem durch das Krankheitsbild meiner Mutter glich unser Zuhause einem Gefängnis. Ich habe nie gelernt zu kommunizieren oder über das zu reden, was mich beschäftigt oder was ich fühle. Von klein auf war ich auf mich allein gestellt. Das hat vor allem dazu geführt, dass ich bis heute starke Probleme damit habe, meine Bedürfnisse auszudrücken. Aber trotz allem habe ich mich über Wasser gehalten und die große Befreiung kam mit meinem Auszug von zu Hause, mit gerade einmal 15 Jahren. Nur wenige Jahre zuvor hatte meine Mama einen neuen Mann kennengelernt, der für mich zu einem Vater wurde. Trotz meines Auszugs und einer Zeit ohne Kontakte nach Hause habe ich die Brücken nie ganz abgebrochen, weil ich wusste, dass meine Mama im Endeffekt kein schlechter Mensch war und sie nichts für ihren Zustand konnte. Auch geholfen hat mir in dieser Zeit mein Stiefvater, der mich so angenommen hat, wie ich bin und der mir zum ersten Mal Wertschätzung entgegengebracht hat. Er hat nie eine Möglichkeit ausgelassen, um mir zu sagen, wie richtig ich bin. Dass ich stolz auf mich sein könnte und auf das, was aus mir geworden war. Ich war diese Art der Aufmerksamkeit nicht gewohnt und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Wie ich ihm danken sollte, dass er diese vielen Risse in meinem Herzen mit so simplen Worten heilte. Und so vergingen die Jahre und ich wurde Mutter. Eine Mutter, die ihren Kindern tausendmal ein Ich liebe dich zuflüsterte und die Umarmungen zum obersten Gebot unseres Zuhauses machte. Wir waren glücklich. Bis zum Dezember 2017. In den letzten Tagen dieses so vollkommenen Jahres, der uns unser zweites Kind gebracht hatte, brach alles über uns ein. Mein Stiefvater beging Suizid und meine Welt wurde einmal auf den Kopf gestellt. Ich verlor mich selbst und den Halt zum Leben. Die Ängste, die ich so lange bekämpft hatte, weil ich nicht wie meine Mutter werden wollte, brachen alle auf einmal über mir ein und zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich mit diesen emotionalen Tiefen konfrontiert. In dieser Zeit zweifelte ich an jedem, aber in erster Linie an mir selbst. Denn wenn so etwas passiert, richtet man in erster Linie den Finger auf sich selbst. Schuldig. Das ist der einzig klare Gedanke, den man zu fassen bekommt. Jede Sekunde des eigenen Lebens wird auf den Kopf gestellt. Man sucht nach Hinweisen, nach Antworten und weiß doch, dass man all die nie bekommen wird. Woran hast du gemerkt, dass du nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tiefer liegendes Problem hast? Ich habe nie zugelassen, dass mich all diese Gefühle erreichen. Es war fast so, als würde eine Glaswand zwischen mir und meinen Gefühlen stehen. Ich wusste, dass da etwas war, aber ich wusste auch, dass, wenn ich es zu nah an mich heranlassen würde, es mich stören würde. Es war einfacher zu verdrängen und weiterzumachen, anstatt auf Konfrontation zu gehen. Aber auf lange Sicht hin hat mich das unglücklich gemacht. Vor allem der Suizid meines Stiefvaters hat mir gezeigt, wie zerbrechlich ein Leben sein kann und wie wichtig es ist, es in seiner ganzen Vollkommenheit auszuleben. Aber das eigentliche Umdenken hat im Dezember 2018 stattgefunden. Wir waren in Dubai in einem Hotel, mein Mann und meine Kinder schliefen schon und ich stand draußen auf dem Balkon. Unser Zimmer lag ganz schön weit oben und ich stand einfach nur da und habe nach unten gesehen. Mir sind all diese Berichte durch den Kopf gegangen, die Geschichten all der Menschen, die den Tod durch die eigene Hand gesucht haben und mir ist bewusst geworden, dass ich es nicht hinnehmen möchte, dass ich es bekämpfen wollte und dass ich ein Leben leben wollte, das es wert war, gelebt zu werden. In diesem Moment habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass ich mir nie den Raum gegeben habe, um mich selbst zu lieben. Ich habe mir nie die Zeit genommen, um die Dinge zu tun, die ich liebe. Was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren und zu heilen und einen Ausweg zu finden? Ich habe mir eingestanden, dass es okay ist, auch einfach mal schwach zu sein, dass auch diese Phasen vorbeigehen. Aber vor allem habe ich aufgehört, mich auf das Schlechte in meinem Leben zu fokussieren. Ich habe es hingenommen, ohne dieser Dunkelheit die Macht zu geben, mich zu kontrollieren. Außerdem habe ich angefangen zu schreiben und habe meine Gedanken, meine Gefühle und meine Ängste zu Papier gebracht und ihnen ihre eigene Geschichte gegeben. Daraus entstanden ist ein Liebesroman, der im Dezember veröffentlicht werden wird und der genau von diesem Prozess handelt, der Heilung, der Hoffnung und der Lichtblicke in der Dunkelheit. Mir hat es unheimlich geholfen, dieses Buch zu schreiben, weil ich zum ersten Mal diese Glaswand heruntergelassen habe und mich mit all den Dingen beschäftigt habe. Ich habe sie beim Namen genannt und ihnen dadurch dieses Furchteinflößende genommen. Hast du Rituale oder Tools, die dir helfen, positiv, stark und wachsam durch dein Leben zu gehen? Ich habe gelernt, Stopp zu sagen, klar und deutlich und zu mir selbst. Wenn ich merke, dass diese Gedanken zurückkehren, dass meine Ängste nach mir greifen, sage ich Stopp. Ich sage es zu mir selbst, zu meinen Gedanken und unterbinde sie. In diesen Momenten ist es für mich wichtig, Zuflucht in alltäglichen Dingen zu suchen, die mich glücklich machen. Ich suche dann die Nähe zu meinen Kindern und verliere mich im Schreiben. Es ist meine Zuflucht, denn durch das Schreiben lasse ich diese überwältigenden Gefühle raus und gebe ihnen ein Zuhause. Was möchtest du anderen Betroffenen auf ihrem Weg mitgeben? Dass man sich für all diese Gedanken nicht schämen muss, dass es wichtig ist, über das zu reden, was einen beschäftigt und dass man auch an seinen dunkelsten Tagen wunderschön und liebenswert ist. Denn es ist so wichtig, dass man niemals vergisst, wie kostbar das Leben ist. Nächste Betroffene möchte nicht namentlich genannt werden. Wer bist du und was ist deine Geschichte? Ich bin eine junge Frau, 21 Jahre alt und wohne noch zu Hause bei meinen Eltern und meinen zwei jüngeren Geschwistern. Ich habe vor 3 Jahren mein Abitur und letztes Jahr meinen Führerschein gemacht. Für das kommende Wintersemester habe ich mich an unterschiedlichen Hochschulen für den Studiengang Soziale Arbeit beworben. Sollte ich keinen Platz bekommen, werde ich ein längeres Praktikum im sozialen Bereich machen, damit ich mich zum Sommersemester bewerben kann. Ich habe Depressionen und soziale Ängste. Im Moment sind die Depressionen sehr stark und ich habe Angst, dass ich das alles nicht schaffe. Ich bin sehr hilfsbereit und gehe dabei oft über meine eigenen Grenzen. Zu meiner Geschichte: Die Depressionen fingen bei mir in der 7. Klasse an. Zu einer Therapeutin bin ich aber erst 3 Jahre später gegangen. Ich selbst wusste damals nicht, dass es Depressionen sind und hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Zum Glück hatte ich eine Sportlehrerin, mit der ich reden konnte. Ihr wurde es irgendwann zu viel und sie hat mir eine Therapie empfohlen. Sie hat erkannt, dass es mir sehr schlecht geht. Wir sind damals umgezogen und ich kannte niemanden auf der neuen Schule. Ich bin auf ein Gymnasium gekommen und alles war neu für mich. Von der 7. Klasse bis zur 10. war ich dort. Ich habe dort starke Mobbing-Erfahrungen gemacht, Grenzüberschreitung und Demütigung erfahren. Doch ich bin jeden Tag hingegangen. Ich hatte Angst, meinen Eltern davon zu erzählen und habe mich geschämt. Meine Klassenlehrerin hat mich nicht ernst genommen. Auch meine Eltern wollten damals nicht, dass ich zu einer Therapeutin gehe. Ich habe mich nun selbst darum gekümmert, der Krankenkasse geschrieben und bei den Therapeutinnen angerufen. Nach der 10. Klasse habe ich es endlich geschafft, die Schule zu wechseln. Meine Mitschülerinnen dort waren toll und ich habe in der 12. Klasse mein Abitur gemacht. Ein paar Monate davor, im November 2016, wurde mir alles zu viel und ich habe mit meiner Tutorin geredet. Es folgten viele Gespräche mit meinem anderen Leistungskurslehrer, zu dem ich sehr viel Vertrauen hatte. Im Januar 2017 ist mein Opa verstorben und irgendwann gab es ein Gespräch mit meiner Tutorin, meinem LK-Lehrer, meinen Eltern und mir. Es war gut, dass wir dieses geführt haben, denn es fiel mir schwer, mit meinen Eltern zu reden und auch heute fällt es mir schwer. Meinen Eltern fällt es schwer, die Krankheit zu verstehen und zu akzeptieren. Ich habe im Juli 2017 mein Abitur gemacht und hätte niemals erwartet, dass ich das schaffe. Denn ich lag während der Lernphase den ganzen Vormittag im Bett und konnte nicht lernen. Ich habe zum Glück eine wundervolle Freundin, die ich seit der 1. Klasse kenne und die mich immer unterstützt und für mich da ist. Nach dem Abitur war ich 13 Wochen vollstationär in einer Klinik. Mir ging es danach nicht gut und ich wollte ausziehen. Es war alles nicht einfach und ich habe mich dann doch gegen eine therapeutische Wohngruppe entschieden. Ende 2018 war ich für 8 Wochen in einer Tagesklinik. Im Mai 2019 ist mein anderer Opa verstorben. Ich habe ihn oft im Krankenhaus besucht und hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Seine Frau, meine Oma, ist dement. Letztes Jahr und dieses Jahr habe ich meinen Führerschein gemacht. Im Oktober letzten Jahres habe ich mit meiner Familie eine Reise durch Südafrika gemacht. Ein Teil unserer Familie lebt dort seit vielen Jahren und wir haben sie endlich mal besucht. Diese Reise hat mir sehr viel Angst gemacht und ich bin im Nachhinein froh, dass ich mitgeflogen bin. Viele Dinge von damals werden mir erst heute bewusst. Mein Wunsch ist es, andere Menschen aufzuklären und für diese Krankheit zu sensibilisieren. Ich möchte mich nicht mehr schämen und selbstbewusster werden. Am liebsten würde ich ein Buch schreiben. Woran hast du gemerkt, dass es nicht bloß eine schlechte Phase, sondern ein tiefer liegendes Problem ist? Ich hatte ab der 7. Klasse Angst, in die Schule zu gehen und wollte nichts im Sportunterricht machen. Wir sind damals umgezogen und ich kannte niemanden auf dem Gymnasium. Natürlich waren alle neu und sie kannten sich untereinander. Ich habe meinen Eltern oder meiner Freundin nie erzählt, dass ich Angst hatte. Zum Glück konnte ich mit meiner Sportlehrerin reden. Sie hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht und viel mit mir geredet. Irgendwann war es ihr zu viel und sie hat mir eine Therapie empfohlen, mir alles erklärt. Ich glaube, sie hat damals erkannt, dass ich eine depressive Episode haben könnte. Mir war alles zu viel. Ich war überfordert und hatte Panik vor dem Unterricht, vor Referaten und Präsentationen. Diese Panik habe ich immer noch und ich fühle mich auch heute noch kraftlos, leer und überfordert und niedergeschlagen. Jeden Tag, insbesondere abends, hatte ich starke Suizidgedanken und habe mir überlegt, wie es wäre, morgen nicht mehr da zu sein. All der Druck und die innere Anspannung wären endlich nicht mehr da. Das Mobbing wurde stärker. Zu Hause habe ich mich immer, habe ich immer mehr Verantwortung übertragen bekommen, mich um meine Geschwister gekümmert. Zur 11. Klasse habe ich die Schule gewechselt und hatte dort zwei wundervolle Jahre. In der 12. Klasse, kurz vor meinem Abitur, wurde mir alles zu viel. Tagsüber lag ich viel im Bett und konnte nicht aufstehen, um zu lernen. Dadurch, dass ich zu Hause auf viel Unverständnis treffe, habe ich oft eine Fassade und traue mich nicht zu sagen, dass es mir schlecht geht. Dabei würde ich gerne manchmal nur im Bett liegen. Was hat dir geholfen, die Situation zu akzeptieren und einen Ausweg zu finden? Auch nach über 7 Jahren fällt es mir noch immer schwer, meine Krankheit zu akzeptieren. Noch immer ist meine Angst vor Ablehnung in der Gesellschaft groß. Mir hilft es zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Auch ich kann ein Praktikum machen und studieren gehen und irgendwann werde ich einen Minijob anfangen. Neue Erfahrungen und Erlebnisse prägen uns und sie lassen uns wachsen. Ob die Krankheit jemals heilbar sein wird, ist sehr individuell. Ich habe sehr viele Ängste und merke, wie wichtig es ist, dass ich mich ihnen immer mal wieder aussetze. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man auf seinem Weg viel über sich selbst und somit auch über die Krankheit lernt. Heilung ist ein Prozess und für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich mir Hilfe und Unterstützung gesucht habe. Die Dinge umzusetzen kann nur ich selbst, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Leider wählen viele Menschen den Suizid als Ausweg aus dieser Krankheit, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Auch ich habe viele negative Gedanken und habe lange nicht darüber geredet. Mir fällt es immer noch sehr schwer, aber ich weiß, wie wichtig es ist. Manchmal hilft es mir zu wissen, dass ich das Steuer in der Hand habe und vorne in meinem Zug des Lebens sitze. Euer Zug fährt durch Wiesen, durch Wälder, über Berge und wieder ins Tal. Er hält an, Menschen steigen aus und andere Menschen wieder ein. Manche Menschen bleiben ganz lange in diesem Zug sitzen. Manchmal fährt der Zug durch die Sonne und manchmal durch einen langen, dunklen Tunnel. Doch irgendwann sieht man wieder Licht. Auch ihr werdet nach einer dunklen Phase wieder dieses Licht sehen. Hast du heute Rituale oder Tools, die dir helfen, positiv, stark und wachsam durch dein Leben zu gehen? Mir hilft es, viel zu schreiben und Sport zu machen, auch wenn es mir im Moment wieder schwerfällt, mich zu motivieren. Ich versuche viel aus meinen Therapiesitzungen mitzunehmen und reflektiere mich sehr viel selbst. Jeden Tag versuche ich wieder mehr Bewusstsein für die kleinen Dinge im Leben zu bekommen. Manchmal fällt es mir leichter und manchmal schwerer. Oft hilft mir auch ein Spaziergang, bewusst zu atmen und die Natur wahrzunehmen. Manchmal hilft mir Yoga, Musik hören, singen oder kochen. Und manchmal rufe ich jemanden an, wenn es mir nicht gut geht. Mir fällt es allerdings sehr schwer, da ich andere Menschen nicht mit meinen Sorgen belasten möchte. Ein geregelter Tageslauf und eine Tagesstruktur sind gerade für die schwierigen Tage und Phasen sehr wichtig. Was möchtest du anderen Betroffenen auf ihren Weg mitgeben? Es ist unglaublich wichtig, dass ihr über eure Probleme, Ängste, Sorgen, Gefühle und Gedanken redet. All diese Sachen sollten Raum haben und dürfen sein. Schaut, welchen Menschen ihr vertrauen möchtet. Wenn es euch schwerfällt, könnt ihr auch einen Brief schreiben. Ihr dürft euch Hilfe und Unterstützung holen. Für eure Themen ist ganz viel Platz und Raum. Ihr braucht euch nicht schämen. Psychische Probleme und Erkrankungen dürften und sollten kein Tabuthema mehr sein. Nehmt euch Zeit für euch und hört auf euren Körper, eure Bedürfnisse und eure Gefühle. Man muss nicht immer stark sein. Auch Trauer, Wut, Ärger und Verzweiflung dürfen sein und sind ganz wichtige Emotionen. Setzt Grenzen, wenn ihr sie setzen wollt. Sagt Stopp, wenn es euch zu viel wird. Schützt euch und eure Privatsphäre. Passt gut auf euch auf und hört auf euren Körper. Er zeigt euch eure Grenzen. Sagt auch mal Nein und seid egoistisch. Denkt immer daran, dass ihr nur gut für andere Menschen da sein könnt, wenn ihr gut auf euch selbst Acht gebt. Vergleicht euch weniger mit anderen, geht euren Weg in eurem Tempo. Seid stolz auf euch und die Schritte, die ihr geht. Diese Schritte können klein sein und es ist wichtig, dass ihr euch bewusst macht, wie toll es ist, dass ihr diesen Schritt gegangen seid. Wichtig ist, dass man sich nicht so große Ziele setzt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war eine ganz andere Folge als sonst. Und auf mich wirkt sie sehr, sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt in diesem Moment geht. Ich glaube, das sind Geschichten und Gedanken und auch Ratschläge, die erstmal auch wirken müssen. Und ich finde es großartig, was wir hier gesammelt haben. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass sich die Betroffenen in vielen Dingen sehr ähneln und vor allem auch in den Gedanken und Tipps, die sie an euch weitergegeben haben, dass es doch auch immer wieder darum geht, dass man sich selber lieben muss und dass man auf sich Acht geben muss, sich mit sich selbst verbinden muss und dass es vor allem völlig in Ordnung ist, dass wir all diese Gefühle und diese Gedanken haben und auch, dass diese Raum bekommen. Deswegen war es für mich wirklich ein ganz großes Geschenk, dass mir diese Geschichten geschickt wurden und dass ich sie mit euch teilen darf und dass ich auch lernen darf von den Personen, die es, ich will es nicht vergleichen, aber in meinem Fall sicherlich schwieriger hatten als ich mit meinen Depressionen zum Teil. Und es ist für mich wirklich ein ganz besonderes Projekt gewesen. Und ich werde mich an dieser Stelle verabschieden und werde das Ganze auch jetzt erstmal sacken lassen müssen. Und ich bin gespannt, was ihr sagt zu dieser Folge. Und an dieser Stelle danke nochmal an alle Frauen für ihre Geschichten. Ich bewundere euch. Ich bewundere eure Stärke. Ich empfinde euch als Inspiration und als Wegweiser und als Lichter und als ganz großartige Persönlichkeiten. Und ich wünsche euch nur das Allerbeste.